liegen die Planeten Siddhaloka, Chalanaloka und Vidyadharaloka. Erläuterung. Es heißt, dass die Bewohner von Siddhaloka von Geburt an über die Kräfte der Yogis verfügen und deshalb dank ihrer angeborenen mystischen Kräfte von Planet zu Planet fliegen können, ohne Flugzeuge oder ähnliche Maschinen benutzen zu müssen. In der Folge werden wir vertraut gemacht mit einer Beschreibung anderer Planeten. Ich werde kurz in Deutsch einige dieser Planeten vorlesen. Unterhalb der Planeten Vidyadharalokas, Charanaloka und Siddhaloka, in dem Bereich des Himmels, der als Antariksha bezeichnet wird, befinden sich die Orte des Genusses der Yakshas, Rakshasas, Pishachas, Geister und so weiter. Der Antariksha erstreckt sich so weit, wie der Wind bläst und wie die Wolken am Himmel treiben. Oberhalb von dieser Grenze gibt es keine Luft mehr. 10 Yojanas unterhalb der Planeten, wo die Yakshas und Rakshasas leben, befinden sich der Planet Erde. Seine oberen Grenzen reichen so hoch, wie Schwäne, Falken, Adler und ähnliche große Vögel fliegen können. Mein lieber König, unterhalb der Erde gibt es noch 7 andere Planeten, nämlich die Planeten Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala und Patala. Ich habe bereits erklärt, wie die Planetensysteme der Erde angeordnet sind. Es wurde errechnet, dass die Breite und Länge der 7 unteren Planetensysteme gleich groß sind wie die der Erde. Auf diesen 7 Planetensystemen, die auch als die unterhalb der Erde gelegenen Himmel Vilaswarga bezeichnet werden, gibt es wunderschöne Häuser, Gärten und Orte des Sinngenusses, die sogar noch prunkvoller sind als die auf den höheren Planeten, denn die Dämonen genießen ein hohes Maß an Sinnenfreude, Reichtum und Macht. Die meisten der Bewohner dieser Planeten, die als Daityas, Danavas und Nagas bekannt sind, führen ein Haushälterleben. Ihre Frauen, Kinder, Freunde und Bekannten sind völlig in ein trügerisches, materielles Glück versunken. Der Sinngenuss der Halbgötter wird manchmal gestört, doch die Bewohner dieser Planeten genießen das Leben ohne Störung. Aus diesem Grund sind sie dem illusorischen Glück sehr verhaftet. Laut den Worten Prahlad Maharajas ist materieller Genuss Maya Sukha, trügerisches Glück. Ein Vaishnava ist voller Besorgnis darüber, wie alle Lebewesen von solch falschem Genuss abgebracht werden können. Prahlad Maharaj sagt, Maya Sukhaya Varam Ut Vahato Vimudhan. Diese Dummköpfe, Vimudhas, streben nach materiellem Glück, das zweifellos zeitweilig ist. Die Menschen sind überall, sowohl auf den himmlischen Planeten als auch auf den unteren und den irdischen Planeten, in das vergängliche materielle Glück vertieft und vergessen dabei, dass sie entsprechend den materiellen Gesetzen im Laufe der Zeit ihren Körper wechseln und die Wiederholung von Geburt, Alter, Krankheit und Tod erleiden müssen. Ohne sich darum zu kümmern, was in ihrem nächsten Leben geschehen wird, sind die plumpen Materialisten nur damit beschäftigt, ihr jetziges kurzes Leben zu genießen. Ein Vaishnava ist immer bemüht, all diesen verwirrten Materialisten zu wirklichem Glück zu verhelfen, nämlich zu spiritueller Glückseligkeit. Namaham Vishnu Vadaya Krishna Vistaya Bhutale Vimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nivase Sasmanyavari Taskatyari Zatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sivasadi Govaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nama, Hare, Hare. So, dies ist eine interessante Kosmologie. Es wird beschrieben, dass es in dem Bereich, der oberhalb unserer lufterfüllten Atmosphäre liegt, einen sogenannten Antariksha-Bereich gibt, nämlich dort, wo kein Wind bläst und wo keine Wolken sind. Innerhalb dieses Antariksha-Bereiches befinden sich feinstoffliche Wesen, Yakshas, Rajas, Pishachas, Geister und so weiter. Eine ungefähre ungefähre Entfernung, dass wir das ungefähr uns vorstellen können, ist 800 Meilen. Dieser Bereich Antariksha liegt, seht ihr, 800 Meilen oberhalb der Erde. Und da sind diese Geister und Gespenster, diese Rakshas und Pishachas sind anwesend. Noch heute gibt es in Indien eine Klasse von Frauen, die die Kunst beherrschen, auf einem Besen zu reiten, schreibt Srila Prabhupada im Krishna-Buch. Und die Freude daran ziehen, das Blut kleiner Kinder, wie zum Beispiel von diesem kleinen, Samba, Ramdas zu saugen. Ja, es gibt Hexen, die dein Blut saugen können. Und wenn du nicht aufmerksam hörst, dann kommen sie hinter der Säule hervor und beißen dir ins Ohr. So, das ist also, diese sind sozusagen Abgesandte von diesen Pishachas nennt man sie, die in diesem Bereich da oben herum geistern und nehmen auch Kontakt zu denen auf. Anyway, wir wollen heute nicht etwa einen Kursus über Schwarzmagie einlegen, wie man das machen kann, aber es gibt Unterweisungen, wie das zu erledigen ist. Wie man Kontakt aufnimmt zu diesen Rakshasas und Pishachas und von ihnen bestimmte Kräfte bekommt, mit denen man selbst den materiellen Genuss hier noch intensivieren kann. Und da sind wir so gleich beim Thema angelangt. Ob nun auf den höheren Planeten, selbst den, also natürlich den über diesen Antariksha liegt, wo die Vidyadharas und die Bewohner Siddhalokas leben, ob nun im Antariksha oder in unserem Bhumandala-System oder darunter in den unterirdisch gelegenen Planetensystemen, überall praktizieren die Materialisten genau das Gleiche. Nimai, kannst du uns erklären, was die machen? Wenn du mal kurz nachdenkst. Chanten sie Hare Krishna, die Materialisten? Das schon mal nicht. Gut. Du hast einen halben Punkt. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, einen ganzen Punkt. Im Augenblick weißt du das nicht genau. Sie gehen niemals. Sehr gut. Du kriegst dafür einen Viertelpunkt. Für gutes Hören von den Autoritäten. So, Gauravani, die es ins Ohr geflüstert hat. Also. So, gut. Der Punkt ist, das ist, wogegen sich Prahlad Maharaj in seinen Gebeten, Knacks hat's gemacht, gegenwendet. Nämlich dieser Neigung materialistischer Sinnbefriedigung nachzugehen. Prahlad Maharaj gibt hier ein sehr, sehr interessantes Beispiel, was wir alle schon in diesem Kreis mehrere Male gehört haben. Ich möchte es deswegen nur noch mal zur Erinnerung bringen, ohne es auszuführen. Er gibt das Beispiel von einem Juckreiz, den man versucht, zufriedenzustellen durch Kratzen. Das geht nicht, das Jucken wird stärker. So wird auch die Begierde nach materiellem Sinngenuss und der Versuch, diese Begierde durch Sinngenuss zu erfüllen, niemals zufriedengestellt, wie ein Juckreiz. So, das ist Prahlad Maharaj Beispiel für das verderbliche und sozusagen unmögliche Verhalten der plumpen Materialisten, wie es hier im Purport steht. Sie sind in einer Bemühung beschäftigt, die von vornherein dem Scheitern verurteilt ist. Srila Narottam Das Thakur erklärt uns, wie das noch weiteres hierzu. Nana Yoni Sada Fire, sagt er. Das Lebewesen wandert durch verschiedene Lebensformen hindurch. Kadarya Bakshanekare. Es ist gezwungen, abscheuliche Dinge zu essen und zu genießen. Stellt euch bitte mal vor, der Genuss des materialistischen Lebewesens ist im Grunde genommen abscheulich. Was sind die beiden Hauptgenüsse, die da wichtig sind? Ja, an dieser Stelle möchte ich Shesha fragen. Was sind die beiden wichtigsten Genüsse der Materialisten? Eins weißt du bestimmt. Essen, gut. Und dann, du bist sehr gut. Ich dachte, das wird das Schwierigere. Es fängt mit S an und hört mit X auf. Ja, gut. Das sind die beiden Dinge, die die Materialisten tun. Und es ist gezwungen, abscheuliche Dinge zu essen und zu genießen. So, das ist im Geist der Materialisten kommen diese komischen Vorstellungen auf. Dass die sind auch, dass bestimmte Nahrungsmittel sehr erfreulich sind. Wenn zum Beispiel die Seele in der Lebensform einer Spinne ist, ist sie gezwungen, Wanzen auszuschlürfen. Nun denk nicht, das ist ein Extrem. Wenn es in der Lebensform eines Burmesen landet, tut es noch ekligeres. Was ein Burmese tut, ist, der sammelt übers Jahr pflichtbewusst alle totgefahrenen Katzen und Hunden ein und schmeißt sie in ein Fass vor seinem Haus. Dort verwesen sie hin und nehmen einen hochinteressanten Geschmack an. Es ist eine Liquidität, eine Flüssigkeit. Ich merke, wir müssen Kriya zuliebe hier aufhören. Ne, wir hören auch auf. Und das, dieses verrottete Zeug, das trinkt er. Auch in Jugoslawien macht man Ähnliches. Da gibt es eine Zigeunerin, die hatte ihrem Mann einmal einen toten Hund serviert. Und der Mann sagte, also Liebling, ganz für mich, mein Wasser läuft mir einfach nicht im Munde zusammen. Ich bin da nicht viel zu haben. Gut, sagte sie, dann mache ich es eben leckerer. Und vergrub den für eine Woche. Und dann war der ein bisschen verwester. Und dann aß er ihn. Und seit dem Zeitpunkt isst man das in Jugoslawien in Zigeunerkreisen. So, das heißt, das Lebewesen ist gezwungen, abscheuliche Dinge zu essen. Fleisch ist nun wirklich nicht viel erquicklicher als das. Fleisch ist auch so ein Höllensabbatsgericht. So, auf diese Weise ruiniert es ein ganzes Leben. Ohne, so, dieses ist der Punkt, den Narottam Das Thakur macht. Das Lebewesen wird durch den Geist und durch die Sinne gezwungen, abscheuliche Dinge zu nehmen und Sexualität zu genießen. An dieser Stelle möchte ich, genauso wie ich eben in scharfer Form das Essen verurteilt habe, Sexualität ein paar nicht so gerade ehrenvolle Worte geben, um den Geist der Loslösung in uns entstehen zu lassen. Seht einmal, wieso ist jemand angehaftet an das Essen? Das ist ein leichter Reiz auf der Zunge. Die Zubereitung, an die wir haften, tut nur für eine Sekunde ein paar Geschmacksnerven, die wie Zapfen auf der Zunge liegen, anreizen. Danach kommt nur noch Arbeit. Das die Nahrung muss runtergeschluckt werden, kommt in den Magen, wo der Magen sich unnötig groß aufbläht, dann wird das durch das Blutsystem gebracht, überall in Fett abgesondert, was einen daran hindert, klar zu sehen. Man ist sehr, man geht sehr verpackt durchs Leben. Die Sinne sind eingehüllt und ein bisschen schummrig. So kam das, Hare Krishna. Und dann muss es verdaut werden. Im Alter kriegt man durch zu vieles Essen unglaubliche Verdauungsstörungen. Wenn der die Verdauungskanäle sind voll mit Schmutz, welches nicht losgeworden wurde. Und dieses Essen ist die Ursache für alle Krankheiten. Schleimbildung, Kopfschmerzen und so weiter. All das kommt durch diese Absonderung im System. Und wir tun das nur für dieses Läuten im Zapfen unserer Zunge. Nicht? Dieses Läuten, was unser Gehirn aus irgendeinem Grunde als Freude interpretiert. So sind wir versklavt durch die Gewohnheit des Essens. Sexualität nun, die heilige Kuh des Materialisten, die man nicht anrühren darf, ohne in den Bereich des Ketzers eingeordnet zu werden, hat Ähnliches. Es ist eine kurze Aktivität, bei der, wenn man ein wenig Distanz übt, wie durch dieses Essen, im Grunde genommen gar nicht so großartige Dinge geschehen. An Orten, wo sonst nur Schweiß und Kot und Urin sich ansammelt und abgeschieden wird, tummelt sich plötzlich die in Illusion gefallene bedingte Seele. Und unter lautem Gerufe, wo sie ihre Begeisterung Ausdruck verliert, wird sie zum völligen Idioten. Einfach, sie erniedrigt sich an Schweißplätzen und Urinplätzen Freude zu suchen. Das ist effektiv, was dabei geschieht. Ihr möcht euch fragen, wieso nun ist das trotzdem so anziehend, selbst für kultivierte Menschen, die gebildet sind in Kant und Kant und Goethe lesen und Schopenhauer und die auch hochbezahlte Jobs haben und durchaus Verse schreiben und Poesie machen. Wieso ist das so hochinteressant? Das liegt daran, dass Maya eine Freudenschicht über das Genital gezogen hat. Diese Freudenschicht setzt sich zusammen aus einer bestimmten Art von Luft, die mit dem Nervensystem verbunden ist. Und wenn dieses Freudensystem, Freudenschicht agitiert wird, dann kommt ebenfalls so ein Läuten in den Nerven, ein Ring, Alarm hoch 10, nicht? Und dann geht die Illusion los, nicht? Und die ganzen Körperzellen wie alarmierte Stadtbewohner, nicht? Wo das Signal oben auf der, das Heulsignal auf der, oben auf dem Wolkenkratzer losgegangen ist, die stürmen und tummeln durch den Wolkenkratzer hindurch, das ist nur so total beunruhigt, nicht? Und agitiert. Das ist letztendlich, was bei dieser Freude geschieht. Es ist, wenn wir uns erlauben, an diesem Morgen ein wenig Distanz einzunehmen zur heiligen Kuh, eigentlich nichts besonders Großartiges. Es ist an und für sich ein bisschen oder sehr starke Form von Maya. So, das ist eine Analyse von Narottamdas Thakur, die ich versucht habe, mit grafischen und deutlich verständlichen Beispielen zu illustrieren, der schwachen Hoffnung, dadurch die Zuhörer im Geiste der Entsagung angesprochen zu haben. So, und es ist natürlich klar, dass jemand, der auf diese Weise absorbiert ist ins materielle Leben, größere Schwierigkeiten hat, seine gefallene Situation zu erkennen. Shri Krishna drückt das im 7. Kapitel der Bhagavad Gita so aus: Devishesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Dieser Vers wurde gestern von Astarata Prabhu zitiert und ich glaube, er ist noch jedem in lebhafter Erinnerung. Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist schwer zu überwinden. Doch diejenigen, die sich mir hingegeben haben, können sie leicht hinter sich lassen. Nun, es ist interessant, diese Hingabe zu Krishna kann nicht aus eigener Anstrengung geschehen. Im Maya Mukta Jivera Nohi Svata Krishna Gyan Jivera Kripaya Koila Krishna Veda Puran. Die bedingte Seele kann ihr Krishna-Bewusstsein nicht aus eigener Anstrengung wiederbeleben. Aber Sri Krishna verfasste aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die vedische Literatur und ihre Ergänzungsschriften, die Puranas. So, obwohl das Lebewesen also eigentlich transzendental zur materiellen Natur ist und diese Sicht der Distanz, die ich eben versucht habe zu erläutern, das Allernatürlichste ist, ist das Lebewesen dennoch Sammohitam und getäuscht von der illusionierenden Energie und hat in diesem getäuschten Zustand nicht die Möglichkeit, Krishna bewusst zu werden. Warum? Weil es sich einfach nur für ein Produkt der materiellen Energie hält. Wenn du nicht verstehst, dass hier etwas anderes ist, dass du etwas anderes bist als die materielle Energie, hast du keine Möglichkeit, dich von ihr zu lösen. Wenn ich zum Beispiel nicht verstehe, dass ich mich hier von diesem Sitz erheben kann, weil ich getrennt von diesem Sitz bin mit meinem schweren, behäbigen Körper, dann werde ich hier nicht mich sitzen, sondern ich werde denken, ich bin angewachsen, ich bin verwachsen mit dem Sitz. Versteht ihr das? Wenn man diese, es gibt Leute, die haben diese Vorstellung, die sind pathologisch, die sind nicht in der Lage, sich von diesem Sitz zu erheben. Es gibt Leute, die leben zum Beispiel unter der Vorstellung, ich muss mir 700 Mal am Tag die Hände waschen, sonst ist mein Leben unerfolgreich. Die gehen jeden Augenblick zum Wasserhahn hin. Oder ich möchte das Beispiel von unserem Ramdas Prabhu geben. Wir haben gestern mit Shimuta gesprochen. Ramdas Prabhu ist in dem Body eines Kindes. Und nach 10 Minuten Versuch, sich zu konzentrieren auf Themen, die er nicht so gut verstehen kann, weil es beansprucht ist, einfach über seinem Level. Und wir sollen froh sein, dass es so ist, sonst wären diese Vorlesungen nicht wirklich sehr philosophisch. Da wird der Ramdas Prabhu unruhig. Er muss sich in der Nase bohren, er kontempliert ernsthaft die Möglichkeit, einen Purzelbaum zu schlagen. Er fängt an, mit seinen Brüdern zu joken. Nicht? Und wenn Shimuta nicht manchmal strenge schauen würde, dann würde hier die Hölle losgehen. Nicht? Ramdas würde auf dem Harmonium tanzen, nicht? Und irgendwie sich die Zeit totschlagen. Nicht? Warum? Weil er in dem Body eines Kindes ist und entsprechend seines kleinen Brains, Gehirns, gezwungen wird, wie ein Kind zu handeln. Ich möchte an dieser Stelle Ramdas Prabhu ermutigen, mach weiter so, Ramdas, das ist völlig okay. Wir haben doch volles Verständnis für. Das ist also völlig okay, also fühl dich nicht kritisiert. Du musst wie ein Kind sein, du bist uns lieb wie ein Kind. Wenn du kein Kind bist, wirst du dich nicht gesund entwickeln. Also das ist völlig okay, bin dir auch gar nicht böse, ich kann das. Ich habe volles Verständnis dafür. Aber philosophisch jetzt liegt hier ein komplizierter Sachverhalt vor. Eine ewige Seele benimmt sich wie ein kleiner Affe. Nicht? Das ist, was ausgedrückt wird. Wir alle sollten jetzt, obwohl wir sollten unser Lachen mehr als selbstkritisches Lachen betrachten. Denn auch wir sind in einem Körper und auch wir sind in einem Geist und prinzipiell in genau einer analogen Situation wie unser liebenswürdiger Ramdas Prabhu. Auf diese Weise ist es uns nicht möglich, eine Sicht zu entwickeln, die außerhalb unsere eigenen Möglichkeiten liegen. Und jeder spirituelle Meister sieht das bei seinen Schülern ganz offensichtlich, wie er seinen Schülern versucht, Dinge beizubringen, die nicht in ihrem unmittelbaren Verständniskreis drin sind und wie die das nicht sehen können. Selbst wenn man sie am Seeker nimmt und in den eigenen die eigene Unordnung hineinstellt, sie können es nicht sehen, weil sie bedingte Seelen sind. So, und dadurch, dass, anyway, das ist jetzt ein Bereich, den wir nicht hier diskutieren sollten in großer Weise, aber Prabhupada hat da so oft drüber gesprochen. Wann werdet ihr endlich aufwachen? So hat Prabhupada sehr oft zu seinen Schülern gesagt. Und er hat in seinen Vorlesungen immer gesagt, do you understand? Do you understand? Nicht? Immer, wenn die Vorlesung hört, weil er wusste, wir verstehen es nicht. Nicht? Und wollte uns also so bei der Stange halten, wie man so schön sagt in Deutschland. Do you understand? Einmal hat Prabhupada, das möchte ich in diesem Zusammenhang auch gerne erzählen, war Prabhupada beim Ratha Yatra Festival und hat ist dann mit dem von einem Devotee nach Hause gefahren worden zum Tempel, nachdem er seine Vorlesung gelesen hat. Und plötzlich schaute sich Prabhupada mit tränenverklärten Augen zum Devotee hin und sagte, hast du gesehen, wie Nityananda und Lord Chaitanya getanzt haben? Wie wunderbar sie getanzt haben. Hast du sie gesehen? Und der Devotee wollte jetzt Prabhupada nicht aus der Mut bringen, aus der Haltung, und hat gesagt, ja, Srila Prabhupada. So, aber das ist natürlich, ich glaube, mit diesem Beispiel ist klar, wir sind nicht auf der Ebene von Reingottgeweihten. Wir sind gebunden durch unser eigenes Verständnis und durch unsere eigene Sicht, so ähnlich wie unser liebenswerter Ramdas Prabhu, der unsere ungeteilte Zuneigung in vieler Hinsicht verdient. So, deswegen muss etwas geschehen, durch das unser Krishna-Bewusstsein erweckt wird. Es wird hier im 123. Vers uns erklärt, was geschehen muss. Krishna lehrt die vergessliche, bedingte Seele durch die vedischen Schriften, durch den selbstverwirklichten spirituellen Meister und durch die Überseele. Mit Hilfe dieser drei kann sie den höchsten persönlichen Gott so verstehen, wie er ist. Und sie kann erkennen, dass Sri Krishna ihr ewiger Meister und ihr Befreier aus den Klauen Mayas ist. Auf diese Weise ist es einem möglich, sich wirkliches Wissen über sein bedingtes Leben anzueignen und schließlich zu verstehen, wie Befreiung zu erreichen ist. So, ich möchte gerne hier aus der Erläuterung vorlesen, denn es ist wichtig zu verstehen, wie die bedingte Seele ihre wahre Stellung im Leben verstehen kann. Prabhupada schreibt, als Shaktya Vesh Avatar, Vyasadev, lehrt Krishna die bedingte Seele durch die vedischen Schriften. Er erscheint äußerlich als wahrnehmbar, als spiritueller Meister, der die bedingte Seele ausbildet, um sie Krishna bewusst zu machen. Es ist wichtig, der spirituelle Meister bildet seinen Schüler aus. Und der Schüler muss sich ausbilden lassen wollen. Sri Vishnupad hat in diesem Zusammenhang an einer Einweihungslecture in Heidelberg ein wichtiges Bild gebraucht. Er sagte, dass der spirituelle Meister zum Teil seinem Schüler sehr nahe kommen muss. Wie ein Zahnarzt, der bohrt und bohrt, durch den Zahnschmelz hindurchkommt, durch das Zahnbein hindurchstößt, bis er in der Zahnhöhle den Nerv trifft. Krasch! Und dann geht der Schüler an die Decke. Und dann bestehen zwei Möglichkeiten für den Schüler. Entweder er hält still Oder er beißt dem Zahnarzt in die Hand und verabschiedet sich enttäuscht. Ein betretenes Schweigen ist denn eingekehrt. Als ich ein Kind war und das erste Mal beim Zahnarzt war, hat er meinen Nerv getroffen. Und ich habe den kurz gemacht. Als Kind war ich sehr, sehr heavy eine Zeit lang. Habe ich kurz gemacht. So habe ich gemacht. Und dann hat der Zahnarzt kurz stillgehalten. Da habe ich gemacht. So. Und er hat gesagt, mit Tränen in den Augen bin ich dann aufgestiegen und bin rausgelaufen. Und musste mich mein älterer Bruder mit der Hilfe von meiner Mutter, mein Vater war arbeiten, wieder fangen und wieder zurückbringen. Weil das kann ja nicht offen gelassen werden. Nicht? Das ist nicht intelligent. Das kann sich ein Kind erlauben, aber nicht jemand, der die Probleme des Lebens lösen will. Wenn der Schüler merkt, dass der spirituelle Meister ihm nahe kommt, sollte er einfach intelligente Fragen stellen und fragen, was möchtest du mir? Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen. Er sollte Fragen stellen über das Thema, was er nicht verstehen kann. Und versuchen zu verstehen. Wenn er Fragen stellt und ihm seine Ratio ein bisschen eingesetzt wird und er versteht, oh, das muss jetzt sein, dann hilft das ihm, über diese Zeit hinwegzukommen. Es ist so wie eine kleine Betäubungsspritze dann. Aber nicht eine Illusionsbetäubungsspritze, sondern eine, anyway, dieses Beispiel, das kann man nicht mit dem Beispiel erklären. Vergesst es bitte. Die Ratio ist nicht eine Betäubung. Oder die Intelligenz ist keine Betäubung. Das kann man wirklich nicht so ausdrücken. Deswegen hinkt dieser Vergleich. Ich wäre froh gewesen, wenn ich das alles in so einen Vergleich reinpacken konnte, aber es geht nicht. Die Intelligenz muss dann hervorgerufen werden. Wir müssen fragen. Wir müssen versuchen zu verstehen. Wir müssen in den Schriften lesen, um durchzuhalten während dieser Bohrperiode. Denn wenn wir durchhalten bei der Bohrperiode, dann wird unser Problem ein für alle Mal gelöst werden. Derjenige aber, der in die Hand beißt und aufspringt, der wird mit einem Loch im Zahn existieren müssen und dieses Loch wird irgendwann mal faulen und so weiter und so fort. Besser, wir gehen hindurch dadurch und lassen uns das richtig systematisch ausbessern, dass wir ein anständiges Leben führen können im Krishna-Bewusstsein. So. Also wir sprachen jetzt, ich darf nochmal, weil das so ein schillernder Punkt ist, werden die anderen Punkte vielleicht ein bisschen untergegangen sein und ich muss sie nochmal in die Erinnerung hineinbringen. Als Shaktyavesh Avatar Vyasadev lehrt Krishna die bedingte Seele durch die vedischen Schriften. Er scheint äußerlich wahrnehmbar als spiritueller Meister, der die bedingte Seele ausbildet, um sie Krishna-bewusst zu machen. Wenn das ursprüngliche Krishna-Bewusstsein der bedingten Seele wieder erwacht, wird sie aus den Klauen der materiellen Natur befreit. Das ist wichtig. Die höchste persönliche Gotteshilfe der bedingten Seele also stets auf drei Arten, in Form der Schriften, in Form des spirituellen Meisters und in Form der Überseele im Herzen. Prabhupada schreibt an anderer Stelle, dass die Überseele dem Schüler das Vertrauen in die Schriften und den spirituellen Meister gibt, indem die Überseele das Conscience, das heißt das Gewissen der bedingten Seele weckt. Versteht? Das kriegt plötzlich, hat man im Gewissen heraus, aus diesem feinsten, einer sehr feinen Schicht des Geistes, die Intuition, ich müsste eigentlich jetzt mal in der Bhagavad Gita lesen, die ich vor 10 Tagen gekauft habe auf dem Markt, nicht? Oder und dann liest man die Gita, hat sie durchgelesen und oh, ich sollte mich jetzt Prabhupada, der einzige spirituelle Meister ist, den ich jetzt kenne, nicht so nach der Lektüre der Bücher. Ich sollte da ein bisschen versuchen, meine Beziehung zu Prabhupada zu etablieren. Mal sehen, was hat er noch geschrieben? Was ist seine Lehre sozusagen? Das ist die Überseele, die aus dem Konscienz heraus kommt. Konscienz heißt doch Gewissen, Padmanabha, oder? Ist das die richtige Übersetzung? Ich spreche von der bedingten Seele, die eine Bhagavad Gita auf der Straße gekriegt hat, auf dem Marktplatz. Nicht feins, he gets distributed, nicht? Ist es die Überseele, die dann plötzlich so aus dem Gewissen heraus zu der Seele spricht. Nicht? Jetzt machen wir ein bisschen, komm mal weiter. So, ich lese hier Verse vor, von die Lord Chaitanya zu Sanatana Goswami gepredigt hat. Also es ist im 20. Kapitel des Madhya Lilas, falls jemand das nachlesen möchte. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, durch alles hindurch zu gehen, was hier erläutert, also durch alles so und so nicht, aber durch mehr hindurch zu gehen, als hier erläutert wird. Auf alle Fälle fängt so das spirituelle Leben an. Wir brauchen diese drei Agenten, die Shiröf, den spirituellen Meister und die Überseele, die uns helfen. Die vedischen Schriften werden mit einem gelehrten Astrologen verglichen, namens Savagya, der Allwissende, der uns auf den rechten Weg helfen kann. Lord Chaitanya zitiert dieses Beispiel, was Madhvacharya gebracht hatte, um den spirituellen Weg zu illustrieren. Er sagt, dass es einst einen armen Mann gab, dessen Eltern verstorben waren und der nach Hause zurückkehrt in das Haus seiner Eltern und sehr, sehr arm ist. So ein Astrologe wird von ihm konsultiert, der Savagya, und der erklärt ihm, du bist eigentlich nicht arm, du hast einen Schatz, Sedi, unter dem Hause. Du musst dich an diesen Schatz wenden, indem du von Osten gräbst. Und er gibt dann diese Analogie, führt das als große Analogie aus, er sagt, dass er sich nicht von Norden, von Süden und zum Westen nähern sollte, weil da Gefahren wie Gespenster, Wespen und ein Geist, eine große Schlange ist. Und viele von uns sind mit diesem Beispiel vertraut und auch das möchte ich deswegen hier nur so skizzenhaft vortragen. So, der Weg, der von Osten dann ohne Gefahr ist, ist der Weg des Bhakti-Yogas. Die anderen Wege sind Jnana, Karma und dieses mystische Yoga-System. Der spirituelle Weg, und hierauf kommt es mir drauf an, ist durch einen wichtigen Punkt gekennzeichnet. Nämlich, auf dem spirituellen Weg nehmen wir von einer Haltung abhängig, also Abstand, die uns Shesha Prabhu heute Morgen gelehrt hat. Nämlich von dem materiellen Sinngenuss. Wir nehmen Abstand vom materiellen Sinngenuss, insbesondere diesen beiden Arten Essen und Sex. Nicht? Sagst du. Das heißt, wir essen nur zu Krishna geweihtes Prasadam. Nichts anderes. Niemals etwas anderes. Wenn Krishna gegessen hat, dann essen wir, sonst fasten wir. Wir nehmen, was Sexualität betrifft, wir sind nur daran interessiert an diesem Bereich, wenn wir im Grihastha Ashram leben und vorher die läuternden Zeremonien gemacht haben. In der Bewegung für Krishna Bewusstsein sind das 50 Runden zu chanten, Minimum. Das ist Prabhupadas Unterweisung. Dann können wir kurz die Sprache der Sinne sprechen, aber nur mit dem Sinn, ein Krishna-bewusstes Kind zu erzeugen, nicht? Was ganz schön schwierig ist. Aber sonst, und das ist, diese Tätigkeit ist im Grunde genommen eine Entsagung. Was man davor tut, die 50 Runden chanten, einen guten Zeitpunkt ausfindig machen und so weiter und so fort. Man sollte da konsultieren, gelehrte Kräfte. Und aber erst, was man danach tun muss, ist sehr, das davor ist wenig, aber danach ist es sehr, sehr anstrengend. Man muss das Kind aufziehen. Und man muss dem Kind ein Helf, ein spiritueller Meister sein. Man ist direkt verantwortlich. Genauso wie der Guru für den Schüler ist man verantwortlich für das Kind. Und zumindest am Anfang. Und dann übergibt man es der Schulung eines spirituellen Meisters. Und es ist so schwierig, diese Kinder zu erziehen. Man muss die auch genug Essen geben, man muss denen Windeln geben, man muss tolerieren, wie sie einem den weißen Dodi vollpinkeln, wenn sie klein sind, nicht? Und reinschietern auf das schöne Seidenhemd, was man sich in Mayapur gekauft hat, nicht? Und auf diese Weise. Es ist nicht so einfach, es ist nicht, voller Strapazen im Grunde genommen, die uns an die Essenz unserer Beschaulichkeit herangehen, nicht? So, auf diesem Grunde gibt es eine, ich möchte hier jetzt nicht, in die, besonders nicht auf der Farm, schwierige also Lectures geben über den Grihastha-Ashram, aber ich darf den wichtigen Punkt hier doch setzen. Auch Loslösung ist hier das Motto, sodass wir nicht in den Ozean des materiellen Sinn genießen hineinfallen. Gut, an dieser Stelle darf ich enden. Sind hier irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Eine Frage kristallisiert sich heraus und blubbert zum Geist. Ja. Stimmt. Der spirituelle Meister möchte zu jedem Zeitpunkt seine Schüler ausbilden. Sonst hätte er sie nicht angenommen. Aber er kann es nicht, wenn sich der Schüler entzieht. Deswegen wartet der spirituelle Meister auf seine Schüler. Manchmal macht der Schüler, der spirituelle Meister, Stichproben. Wie weit ist der Schüler? Und bildet sich dann eine Meinung, um zu sehen, kann er weitergehen. Aber das... er möchte es von seiner Seite, er wartet geradezu darauf, dass seine Schüler vortreten. Und dazu muss der spirituelle Meister den Schülern sehr oft auch Tests geben. Er muss sie beschäftigen. In Shivishnupad gibt in seiner Beziehung zu Prabhupada hier eine sehr nice Sache. Wie ihr wisst, war Shivishnupad längere Zeit der Sekretär von Srila Prabhupada. Nicht Sekretär, der hat die Bücher getippt, die Srila Prabhupada diktiert hatte, nicht? Und auch und hat auch persönlich gekocht für ihn. Und hat jeder, der das weiß, also ich weiß es jetzt von anderen, Shivishnupad war ein sehr, sehr guter Servant für Srila Prabhupada. Er hat ihm sehr viel abgenommen, sehr viele Bereiche, hat Sachen sehr intelligent gemanagt und hat war wirklich ein wichtiger Mann in Srila Prabhupadas Entourage. Und Prabhupada war natürlich sehr erfreut darüber. Das hat ihn ja sehr viel abgenommen, dass da ein Geschulter war, der das alles richtig macht, da braucht er sich dann nicht darum zu kümmern, nicht? Und konnte sich voll fixieren auf andere Bereiche. So, irgendwann jedoch hat Srila Prabhupada beschlossen, ihn weiterzubringen, weiterzuschulen und hat ihn dann in einer sehr schönen Weise, die ihr auch bestimmt alle gehört habt, langsam rausgeworfen, also rausgedrängt aus diesem Service, obwohl Vishnupad sich mit Händen und Füßen daran geklammert hat und nicht rausgehen wollte, nicht? Bis er ihn dann schließlich weggeschickt hatte, nicht? Mit einer sehr emphatischen Sache. Und später denn, ich glaube 2 Jahre später kam Vishnupad dann von seiner Zone, die ihm damals gegeben war, Deutschland, mit gedruckten Büchern nach Hyderabad. Oder nach Vindar, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, ich möchte mich zeitlich also nicht festlegen auf nicht Hyderabad oder Vindavan. Jedenfalls kam er viel später zu ihm und Prabhupada hat ihn gefragt, do you now understand why I did this to you? Warum ich mich so dir gegenüber verhalten habe? Und Vishnupad hatte das verstanden, obwohl er zu dem Zeitpunkt richtig gefeitet hat dagegen. Also in dem Rahmen, in einem gewissen, schon im Rahmen, nicht, aber so, der spirituelle Meister möchte seine Schüler trainieren und tut dies, wenn er sieht, dass die Schüler bereit sind. Und dazu macht er Stichpunkt. Vishnupad war bereit, sonst hätte Prabhupada ihn nicht so genommen. Er hat Prabhupada ihn auch bereitet, vor allen Dingen. Es gibt das in dem Leben. Wir haben eine hohe Blutquote in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wir haben die geringste Blutquote von Religion und Spiritualität. Das ist jetzt statistisch erwiesen worden. Das ist interessant, nicht? Diejenigen, die sich vom Krishna-Bewusstsein abwenden und nichts mehr damit zu tun haben, sind die im Vergleich zu denjenigen, die sich vom Christentum abwenden oder von irgendwelchen Sekten abwenden, ist ganz, ganz klein, die Zahl. Denn jemand, der auch vom Krishna-Bewusstsein gehört hat, praktiziert es in irgendeiner Weise weiter, glaubt da irgendwie weiter an Krishna, an Gott, vegetarische Ernährung. Es gibt nur so ein paar plumpe Fehlplatzierte, die nur dem äußeren Anschein nach Menschen sind, aber das Herz von Paschus haben. Das sagt Prito Maharaj, drückt es so aus, also denkt nicht, ich bin hier zu hart mit diesen, die sich abwenden vom Krishna-Bewusstsein. Nur ein Tier kann sich abwenden vom Krishna-Bewusstsein, sagt Prito Maharaj. Nicht so. Unsere Zahl ist gering, aber trotzdem, es gibt sowas wie welche, die aus dem direkten Umkreis, aus dem direkten Umfeld einfach rausgehen. Weil die sich nicht die Mühe gemacht haben, das Herz zu kneten und die Luft rauszubringen. Dann macht es Patsch. Patsch. That's all. Das ist sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ach, man könnte heulen. Brauchen wir hier aber nicht zu machen. Können wir in unseren privaten Gemächern tun. So. Auf diese Weise will der spirituelle Meister keine Schüler schulen. Aber die müssen wollen. Glaubt das eine verständlicher. Nicht, das wissen wir im Grunde genommen alle. Manchmal geht der spirituelle Meister auf Abstand gehen, weil seine Schüler sonst, der Prabhupada hat davon erzählt, ein sehr, sehr barmherziger Fall. Prabhupada hat sich ja immer gegen Scheidung ausgesprochen, wie wir wissen. Denn Scheidung ist unvedisch. Nun einmal war Shruti, kam zu Srila Prabhupada ein Ehemann und wollte sich scheiden lassen von seiner Frau, war total determined. Und Shruti Kirti, der sehr kritär, war dabei. Und Prabhupada sagte, du kannst dich scheiden lassen. Und als der Ehemann rauskam, hatte Shruti Kirti Zweifel. Prabhupada, warum hast du ihm gesagt, er kann sich scheiden lassen? Das ist doch völlig unwedig. Alles, was ich von dir gehört habe, besagt das Gegenteil. Und da sagte Prabhupada, ja, aber natürlich. Wenn ich aber sagen würde, er kann sich nicht scheiden lassen, würde sich dieser Schüler gegen mich wenden und sich anyway scheiden lassen, so und so scheiden lassen. Und auf diese Weise würde er ein Offense machen, was ihn daran hindern würde, für lange Zeit zum spirituellen Leben zu kommen. Es würde die Trennung. Und deswegen habe ich ja gesagt. Es war ein Barmherzigkeit, erstmal ein eingeschränktes Ja, und dann seht, wie barmherzig Prabhupada ist. Dass er da auf sich lädt, um die Schüler zu führen. Wie Prabhupada das gegen Strich gegangen muss, diese Scheidungssachen. Das ist gar nicht auszudrücken in Worten. Immer hat er gesagt, there is no divorce. So hat er gesagt, so emphatisch. There is no divorce. Und trotzdem, um die Schüler zu retten, um das Beste aus einer schlechten Situation zu machen, hat er denn das erlaubt. Aber wir können das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wie Prabhupada erwartet von seinen Schülern, dass die sich richtig verhalten. Aber manchmal die lange Leine lässt. Aus seiner Barmherzigkeit heraus. Es bricht ihm actually das Herz. Wenn ein Schüler von seinem Spiritualmeister die lange Leine kriegt, dann sollte er wirklich etwas tun, um sich zu verändern. Dann sollte er das nicht als einen bleibenden Zustand ansehen, dass er nicht denkt, oh, ich bin ein Reskel, mein spiritueller Meister hat das erkannt, dass ich ein Reskel bin, und er toleriert das. Eine sehr liberale Person, nicht? Steht ja auch drin in den Schriften, Titik Shabbat, muss tolerant sein, nicht? Also wird er auch mir gegenüber die Toleranz gegenüberbringen, sonst ist der spirituelle Meister ein Maya. Nicht? Und so, das lacht, aber es gibt solche. Wenn er dann sieht, dass der spirituelle Meister ihm die lange Leine lässt, sollte er sofort verstehen, ich muss etwas verändern. Sonst wird mein Leben sehr, sehr bedenklich. Sonst werde ich vielleicht nicht in die Gelegenheit haben, diese große Barmherzigkeit weiterzuerhalten. So, Hare Krishna. An dieser Stelle haben. Sind dazu noch Fragen? Bist du zufriedengestellt? Ja. Das sind Fragen, die in einem anderen Kreis als einer Bhagavatam-Vorlesung gelöst werden sollten. Ich kann prinzipiell hierzu nur sagen, dass wir alle wissen, was die Unterweisungen sind in den Schriften und von unserem spirituellen Meister. Wenn wir ein bisschen ernsthaft sind, können wir diese Unterweisung hören. Wir wissen, was so der Tenor ist oder die Grundsubstanz. Und wir wissen, was eigentlich, wenn wir achtsam sind, wissen wir, wenn wir uns nicht daran halten. Das wissen wir. Ein ehrlicher Mensch weiß das. Nee. Prabhupada hat mir immer die Anweisung gegeben, ich muss kochen lernen. Und ich habe dann versucht, diese Anweisung auszuführen. Ich kann Opma und Fruchtsalat. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass Prabhupada, dass ich noch ein bisschen, noch, zumindest ein Gericht noch lernen muss. Sodass ich eine zusammenhängende Nahrungspalette herstellen kann. Also ein Opma und Fruchtsalat, das muss noch ergänzt werden. Joghurt zum Beispiel müsste ich selber machen werden. Das ist auch nicht so schwierig. So kann man also das. Nicht? Also so weiß jeder Einzelne, wenn er ernsthaft ist, was sind so noch die Unterweisungen, die er noch ausfüllen muss. Gut. Hare Krishna. Shila Babu Balaki! Nein, das soll nicht in der Öffentlichkeit gesagt werden. Der Wunschvorstellung der atheistischen Gesellschaft, ohne Gott etwas zu machen. Der Einzige, der objektives Wissen geben kann, muss allwissend sein, muss das größte Spektrum betrachten, und das ist Krishna. Oder, wenn wir es mal weniger religiös sagen wollen, die Ursache aller Ursachen. Der Urerste. Ja, die Ursache aller Ursachen, das ist einfach ein Knall. Das ist kein Gott. Vor einiger Zeit, jetzt möchte ich dazu Stellung nehmen, vor einiger Zeit wurde eine Kette neuer Experimente unternommen, nämlich in Genève. Ich glaube, ich habe da schon drüber gesprochen. Es ist sehr schwierig, es gibt so viele Vorlesungen in der letzten Zeit. Es ist ein Teilchenbeschleunigungsgerät mit einem Radius von 35, nee, Radius nicht Umkreis, das Radius, glaube ich. Ja, Radius von 35 Meilen. Da werden Atome zum Kollidieren gebracht und dabei spalten sich die kleinsten Teile ab. Das ist praktisch so, als wenn man ein Auto mit sagen wir mal 180 Stundenkilometer gegen ein anderes prallen lässt, dann kann man die kleinsten Teilchen des Autos sehen. So, in der gleichen Weise schießen die Kamis die Atome zusammen, um die kleinsten Teilchen zu erkennen. So, dort hat man also jetzt den Urknall versucht zu simulieren, eine gleiche atmosphärische Bedingung zu schaffen. Und hat festgestellt, dass aus diesem Chaos, ich meine, das haben Sie schon oft gehört, nur durch eine intelligente Kraft, die da hineingegangen ist, dass Ordnung und der Kosmos entstehen konnte. Wenn man auf einer Fernsehscheibe die weißen und die schwarzen Punkte herumflimmern sieht, wird in diese auf dieser Fernsehscheibe erst dann Michael Jackson tanzen, wenn ein Signal empfangen wird, was Ordnung hineinbringt auf der Mattscheibe. So ist auch diese materielle Welt erst durch eine bewusste Kraft, eine intelligente Kraft in der Lage, aus der Vielfalt der Atome diese gewaltigen Strukturen, die sich in Form von Galaxien und astronomischen Gegebenheiten zu schöpfen. So, nur die Ursache aller Ursachen ist intelligent. Und weil sie die umfassende Sicht hat, ist sie nicht schließlich die Ursache aller Ursachen. Deswegen ist allein ihre Sicht objektiv. Die Teilchensicht der Materialisten, die ihre kleinen Flecken untersuchen im Kosmos, ist immer, wie soll ich mich ausdrücken, unzulänglich. Das wissen die Materialisten. Und deswegen versuchen sie jetzt, the Unified Field Theory zu entwickeln. Eine Theorie, die alle Aspekte, alles Wissen in einer Formel, in einer Erklärung der Wirklichkeit zusammenfasst. Schauen wir mal, das steht schon wieder. So, das ist gerade das Neueste. Also das ist die Bemühung. Selbst wenn die Materialisten, ich meine, die suchen verzweifelt danach, seit Jahren, und haben es nicht gefunden, die werden das niemals finden, wenn sie nicht Krishna finden. Denn man kann immer hinter ihrer Erklärung nochmal fragen, warum ist denn das so? Doch auch anders sein können. Und muss dann dazu kommen, dass ein bewusstes Wesen mit einer Absichtlichkeit dahinter steckt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Heidelberger Devotees fragen, die diese klassisch verfahren haben, an Neruda und seine Mannen, wie seid ihr hierher gekommen? Wie ist das geschehen? Ja, sagt er, die Räder haben sich gedreht und das Steuerrad hat sich gedreht und der Auspuff hat gescheppert und dann waren wir hier. Diese Erklärung kann man nicht akzeptieren, denn obwohl sich Steuerräder gedreht haben in Kurven, die falsch waren, obwohl der Auspuff gedröhnt hat, obwohl die Verbrennungsmaschinen in Gang waren, obwohl elektronische Dinge im Gang waren, Bremsen und so weiter und so fort, sind sie hierher gekommen, beziehungsweise haben den Weg ausgespaced, weil da eine Person da war, eine Intelligenz, die geträumt hat, mal wieder. Nicht? Versteht ihr? Auf rein mechanische Art und Weise, jetzt jenseits des Humors, auf rein mechanische Art und Weise können wir nicht Dinge erklären im Universum. Wir müssen zur Intelligenz und zur Absichtlichkeit kommen. Deswegen, wir wollen von dieser höchsten Intelligenz hören. Wenn wir uns einem spirituellen Meister zuwenden, tun wir dies, um zu hören hierüber, von dieser höchsten Persönlichkeit Gottes. Und der spirituelle Meister wiederum, das ist interessant, er mischt sich nicht seine eigene relative Sicht zusammen, in der Anrichte seines Geistes, nicht? Da macht er nicht sein Wahrheitsshake, nicht? Sondern vermittelt als ein treuer Diener die Botschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes, die deswegen, wie soll ich mich ausdrücken, die deswegen Gewicht kriegt, weil der spirituelle Meister zusätzlich hierzu, zu der reinen Weitergabe, noch seine Verwirklichung da reinbringt. Das wird erklärt als eine der Qualifikationen des spirituellen Meisters. Das Mat Gurum Privateta Gigyasum Shreya Uttama. Er hat man sollte sich dem spirituellen Meister nähern und die Frage stellen, denn er hat das verwirklicht. Er ist auch selber Brahmanishtam. Er muss im spirituellen Leben fixiert sein, Halt gefunden haben. Dann kann man, von solch einer Person kann man die Frage stellen. Dann gewinnt das noch zusätzliche Gewicht einfach. Das ist auf dieses Argument zu entgegnen. So, für den restlichen Teil unserer Vorlesung, der nicht mehr lange sein wird, weil deutliche Spuren der Abgespanntheit sichtbar sind. Shamananda Prabhu führt die Gruppe an, der Abgespannten. Möchte ich heute einfach noch kurz über die glorreiche Natur von Nityananda Ram Prabhu sprechen, beziehungsweise möchte ich darauf zu sprechen kommen, indem ich einfach die Übersetzung von Srila Prabhupada zu diesem Lied, was wir gerade gesungen haben, vorlese. Es gibt ein sehr schönes Lied von Narottam Das Thakur. Er gibt uns den Rat, dass die Lotusfüße Lord Nityanandas die Zuflucht sind, wo man das Mondlicht nicht nur von einem, sondern von Millionen von Monden bekommt. Nach einem heißen Tag ist in Indien eine mondbeschienene Nacht besonders wertgeschätzt. Dann sollte man sich oben auf das Dach, die haben Flachdächer zu diesem Zweck, legen und in den Mondschein schauen und dann chanten. Oder an Krishna denken. Oder rasten. Das ist in jedem Fall sehr günstig. Man wird sehr erquickt in seinem Geist durch den Mond. Durch einen Vollmond, ich weiß nicht, ob ihr seid ja wahrscheinlich, ihr schlaft ja immer um diese Zeiten, aber die leidgeplagten Prediger, die erst um 2 Uhr ins Bett gehen morgens, wenn sie Programme haben, die sehen wir auf dem Mond. Das ist unglaublich beruhigend und besänftigend, in so einem Mondlicht zu stehen. Yes. So, die Zuflucht bei Lord Nityananda zu finden, bedeutet nicht nur von einem Mond Zuflucht zu finden, sondern von Millionen von Monden. Yes. Stellt euch nur einmal den Wert von dem erquickenden Schein von Millionen von Monden vor. Wir können vielleicht Madhu Mangal, Harimukha, du kannst ihm bitte dieses Buch geben, ja, und in Seite 71 aufschlagen, dann kann er das lesen. Jetzt. Nee, der ist hier. Der ist da. Dann kann er das direkt übersetzen. Ja, also direkt vorlesen. Diese materielle Welt oder Jagat geht langsam der Hölle entgegen. Es gibt ständig ein loderndes Feuer und jeder kämpft sehr schwer in diesem Feuer, ohne Frieden zu finden. Wenn die Welt wirklichen Frieden haben will, sollte sie Zuflucht unter den Lotusfüßen von Lord Nityananda suchen, die kühlend sind wie der Schein von Millionen von Monden. Judaya bedeutet Erleichterung. Wenn man wirklich Erleichterung haben will von dem Kampf ums Dasein, wenn man wirklich das lohnende Feuer materieller Qualen beenden will, dann rät uns Narottam Das Thakur, bitte sucht Zuflucht bei Lord Nityananda. Die Kunst des Krishna-Bewusstseins ist es, Zuflucht zu suchen. Wer nicht Zuflucht suchen kann oder nicht Zuflucht wissen, nicht Zuflucht nehmen will, der wird sich zwangsläufig der wird zwangsläufig der materiellen Natur ausgesetzt werden. Deswegen sollen wir Zuflucht bei Leuten miteinander werden. Und was ist das Ergebnis? Narottam sagt, Hena Nitoi Bine Boy. Solange man nicht Zuflucht sucht bei dem Schatten der Lotusfüße von Lord Nityananda, wird es sehr schwierig sein, Radha Krishna sich zu nähern. Das Ziel dieser Bewegung für Krishna-Bewusstsein besteht darin, uns zu ermöglichen, uns Radha Krishna zu nähern und mit dem höchsten Herrn in seinem erhabenen Freudentanz Gemeinschaft zu haben. Narottamdas Thakur rät uns, wenn man wirklich in die Tanzparty von Radha Krishna da rein will, muss man die Zuflucht der Lotusfüße von Lord Nityananda akzeptieren. Wir hatten einmal in unserem deutschen BBT das Kochbuch rausgebracht und auf das Kochbuch die glückliche Party der Kuhhirtenjungen abgedruckt, die sich um Krishna gesammelt haben und mit ihm Prasadam akzeptieren. Und Prabhupada schrieb uns zurück, vielen Dank, dass ihr dieses Bild genommen habt. Wieso? Das war im Englischen auch. Vielen Dank, dass ihr dieses Bild genommen habt. Das ist so gut rausgekommen, sagte Prabhupada. Wir alle wollen in diesen Kreis der Kuhhirtenjungen rein und mit Krishna Prasadam essen. Aber, so sagte er, diese Kuhhirten waren vorher Waisen. Im vorangegangenen Leben waren sie Waisen und haben große Entsagungen auf sich genommen, um in diesen Kreis zu kommen. So müssen auch wir, wenn wir in die Tanzparty von Radha Krishna rein wollen, Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen von Lord Nityananda. Dann ist dies möglich. Und das ist zunächst einmal, heißt es, dass wir die falsche Zuflucht der materiellen Welt aufgeben. Dass wir unseren Geist aufgeben. Den Geist. Das falsche Ego. Die sind gemacht, um uns Krishna zu damit wir Krishna vergessen können. Ob wir einen polnischen Geist haben, die sind sehr, sehr heavy. Oder wenn wir eine deutsche Version von einem Geist haben, ist auch sehr heavy. Wenn wir einen serbo-kroatischen Geist haben, auch sehr heavy. Sehr mental einfach, sehr entwickelt. Wenn wir einen italienischen Mind haben, un dolce vita, auch sehr heavy. So, Zuflucht zu suchen bei Lord Nityananda bedeutet, dass wir unseren Geist Ade sagen, den materialistischen Geist. Der materialistische Geist, ich möchte es in diesem Kreis doch mal wiederholen, hat zwei Funktionen. Er akzeptiert Maya immer, da rutscht immer wieder rein und weist Krishna zurück. Das ist seine. Der spiritualisierte Geist akzeptiert immer Krishna und weist Maya zurück. Das ist der Unterschied. Dann sagt er, also Narottamdas Thakur, Se Sambandha Nohi. Sambandha bedeutet Verbindung oder Kontakt. Jeder, der nicht eine Beziehung mit Nityananda hat, hat seine gesamte menschliche Geburt verdorben. In einem anderen Lied sagt Narottamdas, Hari Hari Bifale, Jonamo Gonoinu. Jeder, der sich nicht an Radha und Krishna durch eine Beziehung mit Nityananda wendet, hat nutzlos sein Leben vergeudet. Britta bedeutet nutzlos, Janma bedeutet Leben, Tara bedeutet Sein und Sambandha bedeutet Beziehung. Super, ganz deutlich. Anyone, jeder, der nicht eine Beziehung mit Nityananda hat, verderbt einfach nur den Segen dieser menschlichen Form des Lebens. Warum? Pashu bedeutet Tier und Duracha bedeutet ein Tier mit schlechtem Verhalten oder jemand, der überhaupt kein Verhalten hat. Ohne erhoben zu sein im Krishna-Bewusstsein durch die Barmherzigkeit von Lord Chaitanya und Nityananda ist das Leben vergeudet für die tierischen Neigungen der Sinnenbefriedigung. Wenn wir Geburt genommen haben in dieser materiellen Welt, haben wir Neigung nach Essen, das kann man feststellen, wenn man fastet, schlafen, das kann man feststellen, nachdem man ein Festmahl gegessen hat, Sexualität, anyway, das wollen wir diesen Kreis nicht weiter erläutern, und noch, verteidigen, seine Position.
Sisi Rala Madana Mohana Ki Jai.
So, müssen wir wieder ein bisschen anständig sprechen.
Man wird geleitet von diesen Drängen. Vacho Vega, Manasa Veda, Kroga Vedam, Udalapasta Vegam. Heißt es, da gibt es den Drang der Sprache, den Drang des Zornes, den Drang des Geistes, den Drang der Zunge, den Drang des Magens, den Drang des Genitals, die uns immer wieder abziehen vom Krishna-Bewusstsein und somit uns den tierischen Neigungen entgegenführt. Narottam sagt, dass das gewöhnliche Tier noch gezähmt werden kann, doch ein Mensch, wenn er animalistisch ist oder nur Tierneigung hat, er ist so scheußlich, dass er nicht gezähmt werden kann. Gewöhnliche Katzen und Hunde oder selbst ein Tiger kann man zähmen. Doch wenn ein Mensch sich weigert, die menschliche Aktivität des Krishna-Bewusstseins anzunehmen, wird seine höhere Intelligenz einfach missbraucht für Tierneigungen. Und es ist sehr schwierig, ihn zu zähmen. Nicht? Weil der Mensch hat plötzlich seine Intelligenz, mit der er sich mehr verstricken kann in Tierneigungen als die Tiere. Und deswegen kommt er mehr vom rechten Weg ab als die Tiere. Nur Gesetze können einen Dieb nicht zu einem ehrlichen Menschen machen. Weil sein Herz verunreinigt ist, kann er nicht gezähmt werden. Jeder sieht, wie eine Person, die ein Delikt, ein kriminelles Delikt macht, bestraft wird von der Regierung. Und in den Schriften steht auch, dass es die Höllenstrafe gibt. Doch obwohl die Menschen von der Schrift gehört haben und auch gesehen haben, wie die Staatsgesetze eingesetzt wurden, können die Dämonischen nicht gezähmt werden. Seht ihr da, das ist Prabhupads Beweis. Sie haben gesehen, was passiert, wenn sie die Gesetze brechen. Sie haben gehört in den Schriften, aber weil sie so unglückselig sind, sind sie total verrannt. Was machen sie denn? Nitai na bolile muke. Weil sie nicht wissen, wer Nityananda ist, sagen sie niemals die Namen von Lord Nityananda und Lord Chaitanya. Sie werden vertieft in sogenannten materiellen Genuss. Sie kümmern sich nicht darum, wer Lord Chaitanya und Nityananda sind. Und deswegen gehen sie tief hinein ins materielle Dasein. Wenn man keine Verbindung mit Nityananda hat und wenn man nicht zum Krishna-Bewusstsein kommt, ist sein Vidya oder sein sogenanntes akademisches Wissen und seine Geburt in einer hohen Familie oder großen Nation nicht in der Lage, einen Menschen zu beschützen. Ganz gleich, ob man geboren ist in einer großen Familie oder Nation. Oder sehr fortgeschrittene Bildung besitzt. Zur Zeit des Todes werden die Naturgesetze einsetzen und die ganze Arbeit wird beendet sein und man wird einen anderen Körper bekommen, entsprechend seiner Arbeit. Das ist, was aus jemandem wird, der keine Verbindung hat zu Lord Nityananda und zu dieser Bewegung. Er wird einfach getrieben werden von seinen tierischen Neigungen und wird an Folge dessen, trotz seiner Errungenschaften im materiellen Leben, einen nächsten Körper bekommen, ein nächstes Gefängnis. Warum handeln diese tierischen Menschen auf diese Weise? Sie sind verrückt geworden. That's crazy. Aufgrund eines falschen Konzeptes. Und somit haben sie ihre ewige Beziehung mit Nityananda vergessen. Solche vergesslichen Menschen akzeptieren die illusorische Energie als Tatsache. Asatyare bedeutet, dass es keine Tatsache ist. Oder mit anderen Worten, Maya. Maya bedeutet, dass es keine Existenz hat, sondern nur eine zeitweilige Illusion ist. Menschen, die keinen Kontakt mit Nityananda haben, akzeptieren diesen illusorischen Körper als wirklich. Und jetzt kommen wir zum Ende hin. Narottam Thakur sagt, Nitaira Karuna Hobe Brajarade Krishna Prabhu. Wenn du wirklich die Gemeinschaft von Radha Krishna aufsuchen willst, musst du die Barmherzigkeit von Lord Nityananda erlangen. Wenn er dir barmherzig ist, wirst du in der Lage sein, zu Radha Krishna zu gehen. Narottam Das rät uns fest, die Lotusfüße von Lord Nityananda zu umklammern. Dann sagt er, man sollte nicht falsch dies verstehen und glauben, man hätte Maya umklammert, einfach wenn man die Lotusfüße von Nityananda umklammert hält. Man sollte nicht glauben, diese Lotusfüße seien auch Illusion. Prabhupada hat uns das einmal gesagt. Wir haben das gesagt, ich habe es glaube ich auch schon gesagt. Prabhupada sagte einmal, ich weiß, ihr glaubt es nicht, aber es gibt wirklich einen Krishna. Es ist nicht so, dass Lord Krishna oder Nityananda eine weitere Illusion sind. Warum nicht? Weil viele große Seelen in der Vergangenheit Erleuchtung durch die Zuflucht im Krishna-Bewusstsein erlangt haben. Die Lotusfüße Nityanandas sind keine Illusion, sie sind eine Tatsache. Und jemand, der sich im transzentalen liebevollen Dienst zu Nityananda beschäftigt, kommt auch auf die transzentale Ebene. Wenn man sich im transzentalen liebevollen Dienst zu Nityananda verirrt, wenn man sich beschäftigt im transzentalen liebevollen Dienst zu Nityananda im Krishna-Bewusstsein, erreicht man augenblicklich seine transzentale Position auf der spirituellen Ebene, die ewig und glückselig ist. Deswegen heißt es Nitaipada Sadakoro Asha. Versuche immer die Lotusfüße von Lord Nityananda zu catchen, zu fassen. Narottama Badaduki, Narottam Das Thakur, der Acharyas, nimmt hier die Position von einem sehr unglücklichen Menschen ein. Er repräsentiert uns und sagt, mein lieber Herr, ich bin so unglücklich. Deswegen bete ich zu Lord Nityananda, bitte mach mich glücklich. Bitte halte einen Platz frei in einer Ecke deiner Lotusfüße. Halte einen Platz frei in einer Ecke deiner Lotusfüße für mich. Nitya heißt ewig und Ananda Glückseligkeit. So wir alle, die wir unglücklich gemacht sind durch unser materielles Dasein, sollten an diesem glücksverheißenden Tag, ich sag's, weil es wahrscheinlich noch keiner getan hat, ernsthaft beten zu Lord Nityananda. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Und somit von ermutigt und inspiriert mit Verständnissen auf der spirituellen Ebene in unseren Alltag gehen und ihn verzaubern mit dem einmaligen Entschluss, dieses Mal doch wirklich Zuflucht zu suchen. So, Hare Krishna, wir haben hier ein gesundes Ende erreicht. Ich möchte hier, weil es schon sehr spät ist, die Vorlesung abschließen. Oder sind einige Fragen, die sich dringend ergeben? Zu Nityananda. Die Summe und Substanz aller Gebete ist, bitte erweise mir deine Barmherzigkeit, bitte schicke mich nicht fort, bitte akzeptiere meinen demütigen Dienst, ich habe überhaupt gar keine andere Zuflucht als dich allein. Srila Prabhupada ki jai, Nityananda Rama ki jai, Gaura Premananda Hari Hari Bol. Ein Fernsehapparat hat, kann es sein, dass der Fernsehapparat ein größerer Feind wird im spirituellen Leben, weil man plötzlich angezogen ist, die wichtigen Dinge im Fernsehen zu sehen. Oder in irgendeiner Weise wieder versucht, die materielle Welt zu genießen. Das kann viele Ausformungen nehmen, ob man nun Urlaub machen will in den karibischen Ozean mit einer Badehose aus Muscheln oder was immer man dafür Ideen kriegt. Man macht wieder, probieren die Wellen des materiellen Daseins zu genießen. So, während wir also durch die innere Reise anführen, die innere Reise zurück zu Krishna, werden wir durch verschiedene Phasen des unstetigen, hingebungsvollen Dienstes kommen. Und es ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. jedem von uns geht es bestimmt so, dass wir manchmal sehr inspiriert sind und dann manchmal nicht so inspiriert. Wir sollten wissen, dass die Ursache für diese flackerhafte Ausführung des hingebungsvollen Dienstes Anattas sind oder unerwünschte Angewohnheiten, die uns ans materielle Dasein binden oder uns verankern. Oder es mag bestimmt schon jemanden euch so gegangen sein, dass ihr plötzlich erkannt habt, wie gefallen, oder dass man erkennt, wie gefallen man ist und sich dann plötzlich vornimmt, ab jetzt 34 Runden am Tag zu chanten, vielleicht nicht gleich so viel, aber und so weiter und so fort. Und dann ist man immer wieder enttäuscht, wenn man sieht, dass man das nicht so einhalten kann, wie man sich es ganz genau vorgestellt hat. Und ihr alle kennt bestimmt die Spekulation, was ihr mit eurem Leben anfangen sollt, in welchem Ashram. So gibt es also verschiedene dieser Überlegungen, die auf der Stufe der während des beginnenden Krishna-Bewusstseins sind, die uns verwirren können. Aber wenn wir sie erkannt haben, dann werden wir nicht so leicht verwirrt sein. Im Deutschen sagt man Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Aber das ist bestimmt nicht.